Und in diesem Sinne meint er, dass diese Umkehrung der Lebensinstinkte dienen dazu, dass diese Energien, sagen wir, ausgeschaltet oder suspendiert werden oder unterbunden werden, gewissermaßen, neutralisiert. Aber dann meint er, dass die sozusagen noch einmal verwendet werden für den Lebenskampf. Ja. Und dann, wenn sie noch einmal verwendet werden für den Lebenskampf, dann sind sie sozusagen der Ursprung des Dämonischen letztendlich. Ja, das ist das Dämonische. Oder das Göttliche ist es egal. In diesem Sinne, die Juden sind sozusagen die Träger des Göttlichen und sind gleichzeitig die Träger des Dämonischen, weil sie sind die Träger des Unendlichen. Und die sind die Träger des Unendlichen, weil die sind diejenigen, bei denen dieser Lebensinstinkt sich umkehrt. Und wenn der Lebensinstinkt sich umkehrt, dann kann man nicht mehr mit einer endlichen Perspektive rechnen. Ja, das heißt sozusagen, ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass das Leben im Sinne der Vermehrung des Lebens nicht im Gegensatz steht zum Tode. Zum Beispiel die maximale Intensität gewinnt das Leben gerade im Augenblick und gewinnt das Leben zum Beispiel im Augenblick des Krieges und des Kampfes, ja, für Nietzsche. Das heißt, in einer Situation der äußersten Bedrohung. Bedrohung durch den Tod wird alles aktivisiert, wird alles sensibilisiert und die Intensität ist die maximale. Und er beschreibt dann eben diese Art gefährlich zu leben, ja, ich war in Zarathustra dann auch später. Das heißt, diese Intensität angesichts des Todes ist eigentlich Mehrung des Lebens, aber Mehrung des Lebens, das im Höhepunkt eigentlich zu einem gewissen Abschluss führt. Ja. Er spricht über den Zirkusartisten, aber dieser Zirkusartist letztendlich irgendwann fällt und stirbt. Ja. Das ist der Sinn der Sache. Nun, wenn man aber auf das Wissen eingerichtet ist und im Sinne des Gegeninstinkts das Göttliche oder das Wissende oder das Geistige oder was auch immer will, dann ist diese Perspektive unendlich. Da ist der Abschluss. Ja, wenn man wissen will, gibt es ja keinen Abschluss. Es gibt sozusagen, der Tod ist keine Erfüllung. Es gibt kein Telos. Man kann nicht sagen, dass irgendwann dieses Wissensdrang überhaupt gestillt werden kann. Ja? Man kann diese Bewegung der Wissenssuche unterbrechen durch den Tod, ja? Den man, ich weiß nicht, vom Stein erschlagen wird oder befahren. Aber man kann nicht so etwas wie ein Zusammentreffen zwischen Abschluss und Tod denken. Ja? Ich glaube, das ist eine wichtige Überlegung für Nietzsche, weil zum Beispiel der tragische Tod am Schlachtfeld ist die Kulmination des Lebens, der höchste Augenblick, der Abschluss und gleichzeitig die faktische Beendung, ja, des Lebens, faktische Endung. Aber wenn man ein Theorem beweist und dann stirbt, wir haben das Gefühl, das ist nicht das Gleiche. Oder eine Promotionsarbeit schreibt und das stirbt. Und dann wird sicherlich das alles dämonisch, ja, wenn man dieses Unendliche dann wieder bringt in einen realen Lebenszusammenhang und beginnt sozusagen mit diesem Unendlichen zu operieren, dann ist es bedrohlich.
Also wobei ja gerade man sagt, dass sozusagen der klassische griechische schöne Tod auch so eine, letztlich eine Politik der Unsterblichkeit betreibt, dass er sozusagen ein Stück für Athen zum Beispiel und opfert sich sozusagen auch dadurch für die Erhaltung des eigenen Namens im Fortbestand der Polis zum Beispiel. Dadurch ist er auch kein, sozusagen jetzt als solches, weil er ein Opfer ist und nicht wie zum Beispiel Agamben für diesen Homo Sapiens behauptet, ist er sozusagen, rechnet er mit dem Unendlichen. Also das heißt, er rechnet eben mit der eigenen Investition, er rechnet damit, dass sich, wie der Real sagen würde, der eigene Tod amortisiert.
Ja, sicher, ursprünglich schon, aber ja, also. Ja. Aber auf der anderen Seite, Nietzsche ist ein praktiziert so, wie er das nennt, Tiefenpsychologie. Ja, da ist noch keine Psychoanalyse im Spiel und deswegen spricht er über die Tiefpsychologie. Ja. Der denkt, er ist ein Psychologe. Und ein Psychologe wie er entdeckt sozusagen Motive jenseits der offiziell angegebenen. Und ich glaube, Nietzsche würde argumentieren, indem er sagen würde, der griechische Held gibt vor, zu sterben für den Staat. Aber eigentlich er nutzt diese Idee des Staates, um sterben zu können. Ja. Und zwar auf eine spektakuläre Art und Weise. So wie zum Beispiel Baudrillard, ja, so über die Terroristen, arabische Terroristen schreibt, ja, dass die eigentlich sterben wollen, aber sie wollen sterben da auf eine spektakuläre Art und Weise. Und so benutzen sie den Islam und so weiter und so fort, sozusagen einfach als Vorwand oder einfach, um sozusagen eine Medienlärm zu produzieren, auf die optimale Weise zu inszenieren. Ich glaube, dass Nietzsche würde den ganzen Bereich sozusagen des Athenischen, ja, ich war, zum Inszenatorischen. Ich würde sagen, das ist eine Bühne.
Aber für Sokrates auch.
Ja, ja, ja.
Also insofern ist dieser Unterschied, wenn wir hier in diese Stellung.
Ja, der Unterschied ist nicht so groß, ja. Der Unterschied ist auch subtil, ja. Da bin ich ja einverstanden, dass der sicherlich auch für Nietzsche Athen als Zivilisation, dann Agora, auch im philosophischen Sinne, und dann die dramatische Bühne, das sind alle sozusagen Orte der Inszenierung. Ja. Und das sind die Orte der Inszenierung des eigenen Todes. Ja. Okay, das heißt, die sind wesentlich dionysische Orte. Nur, der Tod von Sokrates ist untragisch. Ist nicht tragisch. Ja. Der Tod von Sokrates ist nicht tragisch. Ich glaube, er ist irritiert dadurch, dass er fast wie ein tragischer Held stirbt, aber gleichzeitig auch nicht. Ja? Und das sind diese Unterschiede, die ihn immer irritieren. Nietzsche ist immer irritiert von diesem sozusagen kleinen Unterschied. Ja? Und dann sagt er fasziniert die Leute in Athen, eben weil er wie ein tragischer Held stirbt, auf der gleichen Bühne letztendlich. Aber er beklagt seinen Tod nicht und resistiert nicht dagegen. Ja. Wenn man zum Beispiel Aeschylus liest oder Sophokles, dann beklagen sich die Helden immer, ja. Sie beklagen ihr Leben und sie sind zutiefst unglücklich, ja, dadurch, dass sie sterben. Sie sterben und sie wollen sterben, ja. Sie gehen in den Tod, freiwillig. Aber sie inszenieren immer einen Kampf zwischen der, dann später bei Racine Corneille, es ist ein berühmter Konflikt zwischen Pflicht und Liebe, ja, zwischen Pflicht und Liebe. Aber ursprünglich ist es ein Kampf zwischen Lebenslust und Todessehnsucht. Der Held will sterben, aber alles in ihm revoltiert dagegen, ja. Und das ist eigentlich das Tragische. Ja. Und dann wird das vom Chor unterstützt. Das Chor ist ja gespalten auch. Es gibt linke Chor und rechte Chor. Ja. Und von einer Seite erklingt sozusagen die Klage und man spricht im Namen des Lebens und auf der anderen Seite im Namen des Todes und so weiter und so fort. Das heißt, Es ist dieser, es ist die tragische Tod ist die Vorführung einer unglaublich tiefen ontologischen Kampfes zwischen Prinzipien und Prinzipien. Aber auf der anderen Seite, wenn Sokrates stirbt, er ist glücklich. Ja? Er ist unbeschwert. Er protestiert nicht.
Kann man ja nicht sagen, dass sozusagen Sokrates verstanden, also weil bei Nietzsche ist es ja eigentlich so, dass dieser Widerstreit der Prinzipien, zum Beispiel das Apollinische und das Dionysische, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich so, dass quasi dass die Erfüllung des Lebens, also dass je reiner man dem Dionysischen, also je näher man dem reinen Dionysischen kommt, desto näher ist man dem Tod. Also der, wie Sie gerade gesagt haben, also der Moment absoluter Intensität ist auch der Moment des Todes. Mhm. Und kann man nicht sagen, dass Sokrates das eigentlich verstanden hat und deshalb sozusagen glückselig? Oder woher kommt sozusagen Sokrates Bestreben nach Originalität? Also warum möchte er? Was ist sozusagen das Medium, in dem er sich von allen klassischen Helden unterscheiden möchte?
Ah ja, eben. Das ist das Medium Denken. Ja, das heißt, das sagt ja explizit der Nietzsche. Ja? Das ist das Medium Denken. Schauen Sie, wenn man sagen wir, und das hat er ständig im Sinn, ja, nicht wahr? Nietzsche, der war doch ein Priestersohn, ja? Muss man auch nicht verstehen. Pastors. Ach, das ist dann spannend. Ja. Der Tod Christi. Der Tod Christi ist ein typischer dionysischer Tod. Ja. Typisch dionysischer Tod und kann absolut in Termini beschrieben werden, für das dionysische Benutzer von Nietzsche und dann sagt er ja das auch, ja später. Und dann, wir sehen die gleiche Situation eines Lebenskampfes am Kreuz. Ja. Es ist sehr wichtig für die ganze Geschichte und das Zentrale, dass es gibt Tertium non datum sozusagen. Es gibt nichts zwischen Leben und Tod. Und wenn Christus, bevor Christus stirbt, beklagt sich bei Gott, dass er ihn nicht gerettet hat. Ja. Das war's. Dann Freud, ja, dann wiederholt er so. Gut, aber Sokrates ist in einer unendlichen Perspektive, das sagt er immer wieder im platonischen Dialog, er hat sozusagen ein Medium entdeckt, das jenseits des Lebens und Todes, weil auch Nicht-Lebendige kann denken. Ja, das wissen wir jetzt tatsächlich durch die Rechenmaschinen und Computer und so weiter. Also im Rahmen der Mathematik oder im Medium der Mathematik, das heißt, wenn die Operationen des Denkens völlig rationalisiert sind, dann haben wir mit einer Praxis zu tun, die ist ja erstens nicht einmal interindividuell oder intersubjektiv, sondern im Grunde überindividuell, transsubjektiv und kann auch verkörpert werden durch nicht lebendige Subjekte, wie zum Beispiel Computer oder Aliens oder ich weiß nicht was, ja, oder Waschmaschine. Ja. Ja. Weil jede Waschmaschine auch macht das, ja, die reagiert auf die äußere Reize, ja, reagiert mit dem Programm. Das heißt, wir haben ein Medium, das der Unterschied zwischen Lebendigen und Toten in sich aufnimmt und ihre Radikalität negiert. Und das ist die Entdeckung des Denkens, ja, das ist ja das zentrale Punkt. Geometrie. Ja, das war für Plato.
Ja, aber doch dann, also sozusagen dann als, wie Sie es beschrieben haben, wäre das Denken, was sozusagen ganz die Seite des Todes wäre. Aber eigentlich ist es doch so, dass es so etwas ist, was weder lebendig noch tot ist, oder sowohl lebendig als auch tot, sondern zwischen.
Ja, das ist zwischen, oder das transzendiert diese Unterscheidung. Und deswegen würde Sokrates sagen, dass, also später in Dialogen, er fragt sich, ob die totale Zerstörung der Seele möglich ist. Also sagen wir so, totale Zerstörung des Körpers ist möglich. Der Mensch ist aber eine Einheit zwischen Körper und Seele. Das heißt, damit der Mensch völlig tot sein könnte, müssen alle Elemente seines Wesens zerstört werden, also die Seele auch. Ja? Kann also die Seele völlig zerstört werden? Und er sagt, nein, es kann nicht völlig zerstört werden, weil wenn die Seele zum Beispiel denkt, ein Theorem von Euklides, ja, oder etwas wie 2 plus 2 ist 4, dann denkt die Seele in der Zeit, dass auch die Götter denken, dass auch was Computer denken, dass auch was die Aliens denken und alle denken, die die denken können. Ja? Und die Götter denken das auch. Ja? Das heißt, wenn zum Beispiel auch das lebendige, der lebendige Gott Christi, und das Thomas Aquinas sagte, lebendiger Gott der Juden, ja? Also der christliche Gott, wenn er plötzlich beginnen würde, sich nicht zu ärgern, bei Juden nur machen und so, sondern auch im hellenistischen Sinne zu denken, ja, das heißt, wenn ich sich die Frage gestellt hätte, was ist 2 plus 2? Und Gott muss sich diese Frage stellen, weil er sozusagen omnipräsent ist auch auf der Ebene des Denkens, dann muss er auch zum Schluss kommen, 2 plus 4, ja, hat keine andere Chance. Das heißt, wir haben eine Komponente unserer Seele, die resistent ist in Bezug auf den Tod. Und das sagt ja im Endeffekt Plato, Sokrates bei Plato, hat gesagt, meine Begierden werden zerstört, ja, weil sie mit Körper, und das wird zerstört, aber dieser Teil, mit dem ich philosophiert habe, ist resistent. Ja. Wie kann man das annihilieren? Ja?
Aber das Moment des Lebens, da wäre doch sozusagen, dass diese Formel quasi bereitsteht, ja, unzerstörbar bereitsteht, aber von irgendetwas sozusagen in Gang gesetzt werden muss.
Ja.
Ja?
Ja, was ist das Entscheidende?
Also, was auch immer es sein kann, also Waschmaschine, die Waschmaschine oder, ja, oder das zukünftige Wesen.
Ja, das Engel. Ist. Das ist vielleicht richtig und das Verhängnisvolle, das ist das, was sozusagen, wie die moderne Zivilisation mit all diesen Geräten, die einzigen Geräte sind, sagen wir, in Amerika produziert, aber Öl wird aus Saudi-Arabien importiert. Das, was läuft und das, was am Laufen hält, kommt aus zwei unterschiedlichen Quellen. Das ist eben das, was Nietzsche versucht sozusagen uns deutlich zu machen, das ist gar keine Frage. Und das Verhältnis ist genau das, ja, weil er war einer der ersten mit seiner tiefen Psychologie, die menschliche Seele letztendlich als Motor verstanden hat. Ja. Das heißt, es gibt Bewegung und Gegenbewegung und Zug und Rückzug. Das sind alles letztendlich, obwohl er das nicht so zugeben würde. Ja. Freud würde das auch zugeben. Er würde das nicht zugeben. Aber es ist eine sehr mechanische, sehr industrielles Verständnis von der menschlichen Psyche. Als ein sehr, sehr komplizierten Aggregat. Ja. Also komplizierter Waschmaschine. Ja. Sehr kompliziert programmiert. Und in der Tat, wenn er die Antwort gibt auf die Frage, woher kommt die Bewegung, die Antwort ist wie Öl. Es ist sozusagen vorsinnvoll. Ja?
Das Öl sozusagen das Unbewusste. Und so.
Das ist das Unbewusste, das ist was. Das sind diese alle Mikroorganismen oder Deluviale, der Vordeluviale Ebenen unseres Bewusstseins, unseres Unbewussten, unseres Körpers und so weiter. Das, was uns mit Dinosaurier verbindet. Ja? Ja? Das ist das, was uns treibt. Das ist, was uns treibt. Und die Idee dass von Nietzsche ist, und die ist zerstörerisch, ja, die ist zutiefst zerstörerisch. Die Frage ist tatsächlich nicht so sehr, ob es ein Denken gibt. Andere gibt es, ja, klar. Die Frage ist, ob es so etwas gibt wie ein Erkenntnisinteresse. Das heißt, ob dem Denken eigene Motorik eigen ist oder nicht. Und ich glaube, das ist der Bruch zwischen dem klassischen Denken und postmodernischen Denken. Weil zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern, sagt auch Husserl, ja, dass bei der Änderung von der natürlichen Einstellung zu metaphysischer Einstellung oder philosophischer Einstellung oder was auch immer, Beweggründe sich ändern. Ja? Der Mensch beginnt sich bewegen von der Erkenntnisinteresse. Ja, das ist die Frage, die wir auch gestellt haben. Gibt es zum Beispiel ein Künstlerinteresse? Ist der künstlerische Talent etwas, das nicht nur vorhanden ist, sondern von sich aus verlangt nach dem Selbstausdruck? Ja? So wie es beschrieben wird, zum Beispiel Van Gogh. Ja? Da ist ein Künstler, in ihm lebt ein künstlerisches Talent. Ja? Dieses künstlerische Talent hat sozusagen, ja, hat eigene Motorik, ja, will rauskommen, ja, will sich äußern und zwingt Van Gogh dazu, Bilder zu malen. Ja? Automatisch und unabhängig davon, was Van Gogh sonst für ein Mensch ist. Ja? Das ist genau das, woran Nietzsche grundsätzlich nicht glaubt. Ja? Das heißt, er glaubt nicht grundsätzlich nicht daran, dass Denken, Kunst und so etwas wie die eigene Dynamik machen. Er denkt, dass Dynamik ist entliehen. Entliehen eine Dynamik, die immer schon war, immer schon gab. Ja, weil sonst kann man sie auch nicht entliehen. Entliehen, ja, also das muss, diese Öl muss liegen, ja, irgendwo, damit man diese Öl dann anwendet. Okay. Was ist das? Das ist
Lebensbedrohung. Der Anruf des Unendlichen,
ja, existenzialistisch, na, das ist schon verwässert ein bisschen. Das ist verwässert. Weil bei Nietzsche ist es so, dass er ist viel realistischer als Existenzialist. Existenzialist ist nur vergeistiger. Nietzsche ist sehr realistisch. Er denkt, dass wir einfach schlicht und einfach so etwas wie ein, ich weiß nicht, Überlebensdrang haben, Untergangsdrang haben, sexuelle Drang haben nach Reichtum und so weiter. Das heißt, wir haben Instinkte, die von der Natur uns gegeben werden, als lebendige Körper und Tiere. Wir müssen uns ernähren, wir wollen Raum erobern, wir müssen uns paaren, ja, und wollen paaren. Wir sind angetrieben. Ja. Und von diesem Antrieb muss etwas abgezweigt werden, ja, muss etwas rausgenommen werden von dieser Energie, damit diese Energie umgeleitet wird in andere Kanäle. Denn zum Beispiel dieser Computer ist ein gutes Beispiel. Die Computer funktionieren mit der Elektrizität. Das heißt letztendlich vom gleichen Öl, ja, wie die Autos. Das heißt, die Computer haben diesen Antrieb, autonomen Antrieb nicht. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen uns und Computern? Also Computer sind denkende Maschinen. Ja. Aber wenn zum Beispiel der Mensch irgendwo in der Ecke steht und gar nichts tut die ganze Zeit, bis er eingeschaltet wird von jemandem, kann man sagen, von so einem Menschen, der denkt? Man würde das nicht sagen. Ja? Man denkt, ja? Man sagt, er ist ein Idiot. Ja? Bis er Elektroschock bekommt, kann er sich überhaupt nicht bewegen. Ja? Das heißt, der Mensch ist nur dann intelligent für uns, wenn der Mensch Autoantrieb hat. Also von sich selbst auch bewegt. Und er ist Auto und hat diesen Autoantrieb nur dann, wenn er nach Überleben strebt, nach Selbsterhaltung und. Ja. Das heißt, der Mensch hat diese Energie immer schon, ja? Also ist nicht von außen angetrieben worden. Allerdings Denken hat von Anfang an für Nietzsche keine eigene Energie, keine spezielle Energieversorgung. Ja? Das heißt, diese Energie muss abgezweigt werden. Ja gut, ist diese Energie abgezweigt? Ist die Gesamtenergie dann weniger? Er denkt tatsächlich wie ein Ingenieur. Ja, also total. Ja? Ja, ja, hat geglaubt. Total, total, total. Er war, und zweite, das ist die ganze Philosophie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben nach zweite Gesetz der Thermodynamik geglaubt. Ja. Wenn man schaut, Zola, Baudelaire und so weiter, das kommt alles von der zweiten Gesetz der Thermodynamik, dass Energie in der Zeit ständig verloren geht, dass gleichzeitig auch die Energie, die benutzt werden, um gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten, abgenutzt wird und alles im Endeffekt zerfällt wegen der Entropie. Ja? Weil einfach sozusagen diese Distanzen und Unterschiede die zusätzliche energetische Infusion brauchen, ja, um stabil zu bleiben. Sie werden dann abgebaut und am Ende wird so eine chaotische Masse entstehen. Ja. Das war dieser zweite Gesetz der Thermodynamik von Helmholtz und anderen. Und das hat die ganze Dekadenz, ja, und den ganzen Nihilismus, das neue Jahrhundert, total faszinierend. Die Leute haben fest daran geglaubt und Nietzsche hat auch fest daran geglaubt, dass es so kommt. Ja, schreibt auch in jeder Meinung.
Aber
es
ist dann nicht so quasi, dass wenn das Denken bereit steht, zum Beispiel diese mathematischen Formeln stehen dafür bereit und dem gegenüber steht eine endliche Lebensenergie, die von der es abgezweigt werden muss, um das Denken in Gang zu setzen. Es ist ja nicht so, dass letztlich das Denken nur funktioniert nach dem Prinzip des, also Russland ist Prosperity, also das heißt sozusagen, dass man sozusagen zum Beispiel nur eine Waffentechnik, dass man letztlich sozusagen nur deshalb zu denken beginnt, um irgendwann aus diesem Denken etwas zu überführen in den Lebenskampf und in dem dann besser zu bestehen oder überhaupt zu bestehen?
Ja, aber das ist ja diese berühmte Idee des Aufschubs. Ja. Das analysiert dann Freud und Lacan und so weiter und so fort, dass man am Beispiel der Sexualität, ja, und auch Marcuse ist sehr optimistisch. Und sie meinen, wir praktizieren Sexualität nicht 24 Stunden pro Tag und so weiter und so fort, einfach wegen des Aufschubs. Ja. Wir wollen den Aufschub. Und wir wollen den Aufschub, weil uns dieser Aufschub genötigt wird von der Zivilisation. Ja, wir sind sozusagen daran gehindert. Das Problem ist allerdings, dass nicht bewiesen wird, dass wir sonst auch die ganze Zeit Sexualität praktizieren würden. Ja. Das ist eben das Problem, mit dem der Lacan sich auseinandersetzt. Das Problem ist, dass man argumentieren kann, ist nicht der Aufschub. Es ist genau wie mit athenischen Helden. Ist nicht der Aufschub nur inszenierter Vorwand dafür, dass man das nicht teilt, weil man keine Lust hat. Und genau das würde Nietzsche sicherlich vermuten. Ja. Ich würde sagen, wir praktizieren das Wissen, weil wir keinen Kampf praktizieren wollen. Ja, wir wollen nicht kämpfen. Aber wir wollen nicht kämpfen, weil wir einfach Risiken schon, weil wir feige sind, weil wir vorziehen, ruhig zu leben, als glorios zu leben und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind einfach schwach. Und um diese Schwäche zu kaschieren, sagen wir, dass wir uns sozusagen Wissen praktizieren, um irgendwann später loszuschlagen. Gut, vielleicht, aber wann kommt dieses später und werden wir es sein, oder andere. Ja? Zum Beispiel, wenn irgendwelche Schriftsteller und Wissenschaftler und so weiter und Mathematiker die ganze Zeit sind irgendwo und irgendwie was erfindet und dann wird, ich weiß nicht, die 50 Jahre Rakete gemacht und dann wird diese Rakete, ich weiß nicht, auf Irak geschossen oder was auch immer. Das schafft eine gewisse militärische Überlegung, ohne Frage. Aber was hat dieser Wissenschaftler davon? Und das ist eben die entscheidende Frage für Nietzsche. Ihn interessieren nicht irgendwelche historischen Aufgaben, weil er sie da nicht glaubt. Ja. Ja? Er fragt sich, warum die Leute nehmen, was sie nehmen können, nicht hier und jetzt. Ja? Warum nehmen sie das nicht hier und jetzt? Warum sind sie nicht, wollen sie hier und jetzt nicht genießen? Warum sagen sie, wir wollen eine bessere Zukunft für uns und unsere Kinder, wir wollen Ökologie aufbewahren, wir wollen Fortschritt, wir wollen vielleicht sozialistische Gesellschaft, vielleicht irgendwann Weltrevolution, vielleicht wollen wir das, vielleicht wollen wir jenes. Irgendwann, besser später, besser nicht jetzt, besser nicht zu unserer Lebzeiten. Ja? Und deswegen sitzen wir zunächst einmal still und bewegen uns nicht vom Fleck. Weil wir arbeiten für irgendetwas, was wichtig ist und irgendwann viel später kommt. Ja? Und diese Überlegung irritiert ihn, ja, weil er gar keins erkennt ja in dieser Überlegung. Nur der Vorwand überhaupt nichts zu tun in der letzten Zeit. Er glaubt nicht an diese Perspektive. Er ist sozusagen kritisch. Ja? Er würde sagen, okay, wenn ich katholisch bin, oder wenn ich zum Beispiel überhaupt gläubig bin, dann macht das einen Sinn. Ja. Zum Beispiel, ich warte heute auf die zweite Ankunft Christi. Na gut, kommt nicht. Ja. Ich warte auf morgen. Kommt auch nicht. Ja. Okay, ich warte 100 Jahre, ich warte 200 Jahre, ich warte 300 Jahre, ich warte 3000 Jahre. Ist das ein Problem? Ist das kein Problem? Weil mein Leben ist unendlich. Meine Seele ist unendlich. Vielleicht ist der Christus zum zweiten Mal nicht morgen gekommen. Vielleicht kommt es 10.000 Jahre. Aber diese 10.000 Jahre liege ich ruhig im Grab. Ja, das macht mir überhaupt keinen Abbruch und bereit kein Problem. Dann kommt der jüngster Tag, dann stehe ich hier auf, wie neu. Ja? Und alles sieht praktisch aus. Ja. Gut. Dann macht es Sinn, ja, zu warten und aufzuschieben. Weil irgendwann kommt es. Aber wenn ich zum Beispiel 40, 50, 60, 70 Jahre leben soll ja, und in der Zeit nichts passiert, dann ist es definitiv nichts passiert. Ja. Das ist der Unterschied. Ja. Es ist definitiv zero. Ja. Ich habe aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben und es ist definitiv aufgeschoben auf die Zeit nach meinem Tod. Aber wenn ich aufgeschoben habe auf die Zeit nach meinem Tod, dann ist es nicht passiert. Es ist für mich nicht passiert. Die Problematik von Nietzsche ist die Problematik eines radikalen Atheismus. Und er war davon überzeugt, dass der normale Durchschnittseuropäer den Zustand des radikalen Atheismus nie erreicht hat. Ja, das war seine tiefe Überzeugung. Weil hätte er dieser Atheismus erreicht, hätte er die Idee des Aufschubs verabschiedet. Ja. Der würde nichts auf den nächsten Tag verschieben, weil dieser nächste Tag ist nicht grenzend. Es gibt keine ontologische, göttliche oder welche auch immer Garantie, dass dieser nächste Tag irgendwann kommt. Und dann das Einzige, was einem bleibt, ist sozusagen Design. Also wenn ich radikal denke, also radikal im Sinne Nietzsche, also radikal atheistisch, ja, wenn ich radikal atheistisch bin, bedeutet das, dass meine eigene, die einzige Realität meines Lebens ist der Tod. Ja? Ich musste sterben, ich bin endlich und darüber hinaus gibt es nichts. Ja? Okay. Gibt es keinen Staat, gibt es keine Wissenschaft, gibt es keine Kunst, gibt es kein nichts. Ja? Und wenn es auch gibt, das geht mir nicht an. Andere Leute vielleicht, aber nicht mich. Das heißt, das Einzige, was mich angeht und mit mir persönlich passiert, ist die Tatsache, dass ich sterbe. Ja? Sonst passiert mir gar nichts. Ja? Das alles andere hat einfach andere Zeiten, ja? Die mit meinen Zeiten nicht kompatibel sind. Dann, die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, ist der Todesdesign. Ja? Sagen wir so. Das heißt, ich kann entscheiden, wie ich sterbe. Sterbe ich glorios und effektvoll und intensiv, oder ich sterbe im Krankenhaus oder irgendwie. Also die Frage ist, wie ich die Endlichkeit meines endlichen Lebens optimal gestalte, unter der Voraussetzung, dass es sonst nichts gibt. Also alles andere kann ich nicht gestalten. Das ist einfach zeitlich anders gelagert ist. Ja? Nicht so, dass ich da irgendwelche Einfluss nehme. Das ist für Nietzsche radikal ähnlich zu denken. Das ist bedeutet für ihn radikal atheistisch zu denken. Und ich habe gedacht, dass alle, die sein Leben in eine gewisse unendliche Perspektive stellen. Sei es Perspektive der Wissenschaft, der Philosophie, der Kunst, der Geschichte, des Staates, des Sozialismus, der Kapitalismus, der Ökologie und so weiter, sind gläubig. Ja, gläubig nicht im formalen Sinne, aber im Sinne eines Zutrauens und eines Vertrauens, zu die es keine ontologische Grundlage gibt, ja, nachweisbare ontologische Grundlage.
Aber so ein Nihilistisch kann ja eigentlich im Prinzip gar kein Mensch sein, weil er scheinbar ja doch immer sein Gegenüber sucht oder zumindest Gesellschaft sucht. Also so egal kann einem gar nichts alles sein. Es scheint irgendwo in der Menschlichkeit, und wenn es noch nicht die Reproduktion ist, veranlagt zu sein, dass man sehr wohl in Kontakt tritt und sehr wohl versucht, Recht zu haben oder zu überzeugen und so weiter.
Ja,
es gibt die. Aber die sind ja meistens dann irgendwie auf der Suche nach Gott, oder?
Ja, kann man schon machen. Und macht ja auch, das ist richtig. Aber man macht das alles, das ist was Kojev nennt. Aber man macht das alles hier und jetzt. Ja. Das ist der Unterschied. Das heißt, wir nehmen nur, wir diskutieren jetzt nur die Frage nach der Aufschub. Ja. Das heißt, die Frage, ob ich ein etwas unternehmen kann, unternehmen mit begründeter Hoffnung oder mit begründeter Perspektive, was potenziell eine unendliche Perspektive hat. Ja? Kunst hat zum Beispiel eine potenziell unendliche Perspektive. Das ist ja klar, dass es nicht geht. Im Sinne des radikalen Nietzscheanismus oder radikalen Theismus. Aber wenn ich zum Beispiel mit dem, was ich mache, und das könnte Politik sein, wiederum Kunst sein und wiederum das sein oder jenes sein, nur kurzfristig hier und jetzt Erfolg bekommen will, ja, geben will, verführen will, ich behaupten will und so weiter, dann ist es okay. Ja. Aber das ist was im klassischen Sinne als Perversion gilt. Ja. Deswegen sagt ja Nietzsche, was ich praktiziere, ist Umwertung der Werte. Ja. Eine große Umwertung der Werte. Also alles, was gut hieß, das heißt für die Zukunft zu sein, ja, und so, selbstlos und so, das wird jetzt als schwach, negativ, schlecht interpretiert. Und alles, was Spekulation, Manipulation, kurzfristige Befriedigung, momentaner Erfolg, also alles das, ist das, das wird dann veranschlagt als etwas Gutes und Lebensförderndes und weiter.
Wobei man ja eigentlich sagen muss, dass wenn man sagt, alles, was uns bleibt, ist Todesdesign, ja, dann ist das ja seinerseits sozusagen eine Erkenntnis, die man nur aus der Unendlichkeit hat schöpfen kann, sozusagen. Ja, das heißt, man hat irgendwie selber eingesehen, von der Unendlichkeit aus betrachtet, ist mein Leben nur 30 Jahre lang oder 90. Und aus diesem Grund bleibt mir sozusagen nur noch eine einzige Option. Und dadurch hat man ja dann immer schon einen Anteil am Unendlichen sozusagen. Weil wenn man sozusagen, gerade wenn man die Unendlichkeit so radikal denkt, dann würde man diesen Unterschied zwischen kurzer und langer Dauer gar nicht mehr denken können.
Ja, das ist das, was ich versuche in Politik der Unendlichkeit zu tun. Dass diese Unterscheidung zu treffen, ist extrem schwierig de facto. Ja. Ich kann zum Beispiel versuchen, nur kurzfristig einen Erfolg zu bekommen. Unterstellen wir zum Beispiel in der Wolkung, dass er das wollte, ja, obwohl ich das nicht glaube. Aber unterstellen wir, dass er das wollte. Und ist sozusagen zu einem der besten Künstler des 20. Jahrhunderts geworden, mit einer, sagen wir, unendlichen kunsthistorischen Geltung. Das heißt, man kann tatsächlich diese Grenze zwischen Unendlichem und Endlichem nicht so genau verwalten. Ja. Wir haben tatsächlich hier mit politischen Entscheidungen, nicht mit ontologischen zu tun. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Sie recht haben, dass Nietzsche gedacht hat, nachdem er Plato gelesen hat und alles andere, und überhaupt die Philosophiegeschichte, er hat gedacht, dass er ganz genau weiß, was die Unendlichkeit ist. Und ganz genau weiß, was das Denken ist. Und ganz genau das alles weiß. Und da er das alles weiß, weiß er auch ganz genau, was das Gegenteil davon ist. Ja? Das heißt, das Leben und so weiter und so fort. Also für ihn war diese Opposition etwas ganz, ganz Klares. Zumindest auf der. Ja, und dann, wenn er aber, und weil er ein genialer Denker war, sicherlich, gar keine Frage, und im Grunde alles gesehen hat, was sehen konnte, was zu sehen ist, hat er aber alle diese Schwierigkeiten auch gesehen. Nur hat er sie reinterpretiert als tiefenpsychologische Komplikation. Und dann beginnt die folgende Geschichte, dass man aus dem Nichtstun ein absolutes Tun treibt, dass man sozusagen absolute Aktivität entwickelt, dadurch man das auf jede Aktivität verzichtet. Oder absolute Aktivität entfaltet, gerade weil man dadurch verzichtet und so weiter und so fort. Da gibt es dann passiven Nihilismus, da gibt es aktiven Nihilismus, da gibt es das und das. Das heißt, alle diese Schwierigkeiten sind wieder sofort aufgetaucht, aber er hat diese Schwierigkeiten nicht platziert, dort wo sie eigentlich sind, ja, und das sind ja diese Grenze zwischen Endlichen und Unendlichen und ontologisch sozusagen. Sind ontologische Schwierigkeiten. Aber er hat diese ontologischen Schwierigkeiten ins Psychologische übersetzt. Was eigentlich auch eine unglaubliche verführerische Kraft hatte, ja, bei Freud und Lacan und Also Derrida, ja auch Foucault, Madrane. Weil die Leute mögen die Metaphysik nicht besonders, Anthropologie auch nicht besonders und so, aber Psychologie lieben alle. Ja. Wir leben in einer sehr psychologisch initiierten Kultur. Und wenn einem erklärt wird, dass er gleichzeitig Oedipus-Komplex hat, aber auch dazu Sokrates-Komplex, aber auch dazu das, und das ist alles noch komplexer, weil es die Kombination zwischen verschiedenen Komplexen sind, dann ist man unglaublich stolz für sich important. Und das ist genau das, was unsere Kultur braucht. Deswegen hatte diese Übersetzung des Italienischen und Psychologischen so eine unglaubliche Karriere gemacht. Die ist ja sehr problematisch, ja sicherlich, erkenntnisdeutsch gesehen. Ja, ist problematisch. Und eigentlich ein unglaublicher Kitsch, ja, wenn man so genau sieht. Aber sie ist nicht ohne Chancen auf der anderen Seite. Ja. Das ist echt schwer zu sagen. Ja, sicherlich, er kombiniert eine unglaubliche Chance in Klarheit, ja, in Erkennen der Problematik mit einer Tendenz zum Therapeutischen. Er will sozusagen, er will alles, was er tut und sagt und schreibt und denkt, anwenden, um sich besser zu fühlen. Ja, irgendwie. Und daraus entsteht ein merkwürdiger Art Kitsch. Also, ja, und ein Narzissmus.
Aber es liegt sicher auch daran, er wusste ja, dass seine Zeit sehr begrenzt ist. Also, dass er auch
ja, ja, er ist ständig angetrieben von dieser Idee, dass, ja, ja, dass alles, was er tut, ihm auch gut sein. Ja? Und schreibt das ständig. Ja? Schreibt das ständig, warum diese Idee. Ja? Ja, er schreibt zum Beispiel etwas, was wirklich interessant ist. Ja? Und da schreibt er, das nächste Punkt, das war eine geniale Idee. Und jetzt frage ich mich, warum ich so ein Genie bin, ja, und so, und warum ich so genial bin. Ich fühle mich so gut. Ich fühle mich gut, weil ich so genial bin. Und ich bin so genial, weil ich mich gut fühle. Ja, und so, ja, und so. Weil meine Instinkte die richtigen sind. Also, immer freut sich wie ein Kind, ja, bei jeder eigenen scharfsinnigen Bemerkung. Dabei die Bemerkungen sind wirklich scharfsinnig. Ja. Ja, also, wenn man diese ganze Quatsch liest, ja, denkt man, das ist ja total Idiot, aber wenn man die Bemerkung selbst liest, die ist extrem scharfsinnig in der Tat. Das ist eine Möglichkeit. Ich glaube,
ich nicht zu mir unterschätzen darf, weil der auch seinerseits natürlich den Erfolg mit den genauso bei Foucault und Derrida oder bei Agamben, ja, die auch fürchterlich kitschig werden.
Ja, extrem. Ja, extrem.
Also unerträglich kitschig auch. Ja, aber, ja, aber letztlich, wie in Politik der Unsterblichkeit, ist das nicht schlecht.
Ja, ja. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Weil es ein gewisser Leserschaft anspricht. Man kann es, ja, ja, das ist sicherlich der Fall, dass er relativ früh verstanden hat, dass er nie eine akademische Karriere macht. Und dass er sozusagen direkt das Publikum ansprechen soll. Dass er so schreiben, dass die Bücher auch gelesen, verkauft werden von einem und akzeptiert werden von einem Ungebildeten, ja auch. Und ja. Und dann, wenn man liest, wir sollen uns mit Erfolg begrenzen und sozusagen auch den Weg zwischen Indien und Griechenland tanzen und so weiter. Und dann, ja, also, und dann plötzlich kommt eine ziemlich präzise Analyse. Also es ist alles so vermischt. Und er versucht sicherlich alle Arten von Zuschauer und also ja, Zuhörer zu Leser anzusprechen und so eine Stimmung zu schaffen. Und das ist immer diese meine Freunde, ja. Oder wir verstehen es, ja, bei ihm, ja. Immer so eine mit dem Leser, sie verstehen es nicht, aber wir verstehen es, ja. Und sagt immer wir, ja, diese wir vorwärtsblickende, wir unerschrockene, hat er das gesagt.
Ja, aber unheimlich, wie man
Ja, unglaublich, aber es gibt eine sehr merkwürdige Arbeitsteilung im Text selbst. Ja. Ich meine, diese plastische und metaphorische und so weiter, wenn man das auf den Gehalt analysiert, ist ja gleich null. Es schrumpft bis zum Zero. Es klingt ja wunderbar, aber ergibt überhaupt keinen Sinn. Und neben diesen wunderbaren Stellen, die sich gut lesen und sich gut einprägen, gibt es andere Stellen, ziemlich nüchterne, mit sehr präzisen Analysen. Das ist irgendwie absolut nicht metaphorisch und ganz, ganz präzis und auch brauchbar. Interessanterweise auch brauchbar. Er hat viele Dinge formuliert, die auch philosophisch, erkenntnistheoretisch sehr brauchbar sind.
So versuchen ja auch so Filme wie Matrix zum Beispiel, haben ja auch, hat auch so eine Strategie, also sozusagen als Marktstrategie versucht, irgendwie nicht nur, dass man also einerseits irgendwie Action-Szenen sozusagen, wie jetzt in dem Fall kitschige Szenen, um Liebesromanleser oder beziehungsweise auch Hollywood-Publikum anzulocken und andererseits irgendwie so ein Element von Reflexion, wobei das bei Matrix nicht so aufgegangen ist, natürlich wie bei Nietzsche, wo tatsächlich die Reflexion präant ist oder sowas. Aber
ja, das ist eben. Also wann, ja, bis zu einem gewissen Grad war das schon bei Plato der Fall. Ja. Da gibt es ja sehr viel Unterhaltung und diese Gespräche über Sex und so, Sex and Crime und so, gibt es ja sehr, sehr viel.
Also dieses Foucault, bei Foucault immer, wenn man irgendwie am nächsten Dämonen der Show ist, total trockenes, super anstrengendes Buch und dann kommt diese letzte Seite, die Menschheit ist ein Gesicht im Sand, das eine Meeres. Geht. Und alle denken,
oh. Ja, genau. Ja, genau. Und, aber alle zitieren. Alle Journalisten zitieren.
Ja, nur
diese Stelle. Man kennt im Grunde nur diese Stelle. Ja, ist der Buch. Das ist ja unglaublich. Also ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Stelle ergibt keinen Sinn. Ja, sie zitieren. Aber sie eine Vorbild ist, na gut, nach Plato war es nicht der Fall, aber Vorbild für Nietzsche, ich glaube, sind Diderot, Rousseau, er zitiert auch Rousseau ja, immer wieder, und Dessart, ganz bestimmt. Ja. Dessart ist im Grunde Vorbild für das Ganze. Ja. Da gibt es ja ein, zwei Sexszenen, ziemlich drastischer Art, und dann eine mindestens 20 Seiten ziemlich korrekte philosophische Ausführungen.
Die wahre Natur im Buch.
Ja, das war die wahre Natur. Genau. Absolut. Ich habe die meisten Leser sozusagen einfach mal so blättert das hin und geht so zur nächsten Sexzeit. Das haben viele Franzosen aus der Zeit gemacht, ja, und so. Diese verschiedenen. Das war das ist nicht das einzige Extrem von der Gatschung. Das war Therese Philosophia, war so ein populärer Roman von jemandem wahrscheinlich mit einem gewissen Rang der Philosophie geschrieben. Und so einer durch seine Prostituierte gleichzeitig noch vor Dessert gleichzeitig philosophiert mit ihren Kunden und so. Und diese Schriften hatten eine große Rolle gespielt in der Verbreitung der Aufklärung, der französischen Aufklärung.
Ja, Sie beschreiben das auch so, in diesem Kierkegaard-Aufsatz von Ihnen beschreiben Sie das für Dostojewski und für Kierkegaard, also Dostojewski, der sozusagen immer einen total platten Was-der-Liebe-Plot sozusagen möglichst schnell abhandelt, damit danach irgendwie die Charaktere noch 200 Seiten darüber
philosophieren. Ja, absolut. Das gleiche gemacht hast.
Und Kierkegaard, der sozusagen diesen Was-der-Löwe-Plot in seinem eigenen Leben inszeniert, mit Regine Olsen, damit er dann sozusagen 25 Autoren darüber philosophieren lassen kann.
Ja.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja, das ist so eine banale. Und die beiden auch sind in der gleichen Situation. Das heißt, sie wollen Philosophie aus dem Universitär machen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Heute wir haben so eine seine sehr, sehr schmale, schmales Territorium, ja, für Leute wie Žižek oder Agamben oder noch andere. Die irgendwie versuchen, ohne drastische Sexszene trotzdem eine sagen wir, intellektuelle Unterhaltung zu liefern, die gleichzeitig irgendwie durch Universität auch akzeptiert werden kann. Oder? Also diese sehr, sehr komplizierte Strategie zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Ja, ich meine, fast denke ich, dass es nicht lange funktioniert. Ich weiß es nicht. Žižek ist schon sozusagen völlig ausgebrannt und sogar viel talentierter. Agamben kann man schon kaum lesen. Also eine Strategie, die schnell, also okay, die Franzosen konnten das, ja, weil sie nicht für ein globales Publikum geschrieben haben. Im Grunde kann man, ich weiß nicht, jetzt, oder einer Male war es eine Mode, aber weder Deleuze noch Lacan, Derrida sowieso, naja, Derrida vielleicht, ja, er war mehr universitär. Foucault, die kann man kaum lesen, wenn man versteht einfach nicht, ja, was sie schreiben, wenn man einen Pariser Kontext, die Gespräche, die Situation und so weiter nicht kennt. Ja. Und je weiter die Zeit vergeht und je weiter die, ja, sozusagen das alles Kreise zieht, desto weniger gibt es ja Chancen, dass die Leute diese ganzen Geschichten erkennen. Ja. Wer hat Mallarmé wirklich gelesen? Wer hat Blanchot wirklich gelesen? Wer hat das gelesen? Vor allem von der französischen Literatur, die relevant war für diese Autoren. Und das ist alles sozusagen ein Spiel mit bestimmten literarischen Zitaten. Wer hat das inzwischen gelesen? Also die sind nicht wirklich bekannt. Arthur ist nicht wirklich weit gelesen. Und so. Und so sehen wir, dass zum Beispiel der französische Einfluss global gesehen sinkt letzter Zeit. Weil das globale Publikum erweist sich als unfähig, diese interne, sehr intensive Auseinandersetzung mit in einem sehr, sehr engen Milieu überhaupt nachzuvollziehen. Bald wird das genauso schwierig wie zum Beispiel, ich weiß nicht, die Beziehungen zwischen Gebrüder Schlegel und Hegel, ja, also dieser Kreis, das war auch das Gleiche, ja, sehr intensiv und so, aber das können nur Spezialisten inzwischen lesen.
Und zugunsten von was sind
die? Es ist halt schwer zu sagen, ich denke, das geht mehr so in amerikanischen universitären Bereich. Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er war in einer Kommission von NYU, und das war die Kommission, die entscheiden sollte, die vergeben irgendwelche Stipendien, ich weiß nicht, relativ viele, so 10 oder 50 Stipendien, oder mehr sogar, 20, weltweit an Studenten, die Promotionsarbeiten schreiben wollen, ja, jedes Jahr. Und nein. Und die bekommen Tausende von Texten aus der ganzen Welt, ja, weil das ist sozusagen global, ja, und es ist New York und es ist Amerika. Das heißt, die Leute schreiben von Hongkong und aus Peru und South Africa und Nigeria, und, ja, also von überall. Weniger aus Europa, aus Europa auch. Und er hat gesagt, dass er Hunderte, und die kamen aus eben sehr unterschiedlichen Ländern, aber in allen wurden nur 5 Autoren zitiert. Butler, Homi Bhabha, Žižek und Noch zwei, ja, das fällt mir nicht mehr an. Gut. Nur fünf in allen, global, ja. Egal, von Hongkong, Nigeria. Das ist nicht viel. Und das war kein einziger Franzose. Also aus. Und keiner gab mir das. Keiner gab mir überhaupt. Ja, das ist so europäische Mode, aber nicht global.
Also bei den Märkten auch bekannt. Bei den Märkten schon auch bekannt.
Ja, aber es ist nicht so ein Star wie in Europa. Ja. Hier ist es zwar obligatorisch, fast obligatorisch ja, für die Leute geworden. Vor allem in Deutschland. In Frankreich schon viel weniger. Und in Amerika, ja, bekannt, ja, klar. Aber er ist sozusagen nicht jemand, der die Strukturen liefert, ja, um so etwas wie Untersuchung der kulturellen Identität von und so.
Aber das ist natürlich auch, also ich meine, es geht natürlich auch um eine Natur der Sache, weil das sind alles Menschen aus dem Ausland, zum Teil aus der dritten Welt, die sich versuchen, in die amerikanische Akademie einzuklagen. Und genauso funktioniert natürlich Baba, genauso funktioniert natürlich auch Judith Butler als Frau sozusagen, als lesbische Frau, genauso funktioniert.
Gayatri Spivak war die vierte, also bestätigt ihre
These. Also insofern ist es total logisch, dass es diese Autoren sind. Also die sozusagen versuchen, ihre Minderheit, ihre Minderheitsposition einzuklagen.
Ja, aber das ist eine merkwürdige Minderheitsposition, weil sie eigentlich eine Mehrheitsposition ist.
Ja?
Eine Mehrheitsposition ist, weil in Bezug auf die amerikanische Akademie befinden sich alle diese Abermillionen, ja, von woher sie auch kommen, in der gleichen Lage. Ja, und sie vertreten die gleichen Interessen. Und letztendlich, wo sie leben, ist ja völlig egal. Es ist ihnen egal, es ist diese Kommission egal, es ist dieser Akademie egal, es ist überhaupt allen egal. Ja. Wichtig ist nur, dass sie ehrgeizig sind und wollen aktuell sein. Ja. Das ist im Grunde nur zwei Voraussetzungen. Und wissen und machen den Eindruck, als ob sie es wissen.
Ja, so. Ja, aber das erklärt es ja wieder auch. Weil sowas spricht sich ja schnell rum, was man angeblich zu wissen hat, oder nicht?
Na klar.
Ja, eben.
Ja. Also. Ja. Aber es ist schon richtig, ja, dass man sich an die Leute orientiert, die es geschafft haben und wollen sozusagen auf die gleiche Ebene sein. Und das bedeutet, dass die ganze französische Paradigma funktioniert ja nicht, ja? Weil sie wollen zum Beispiel Institutionen dekonstruieren, ja? Oder gar zerstören. Ja? Aber die Mehrheit der Weltbevölkerung will es nicht, sie will in die Institutionen hinein. Ja? Sie will sich nicht registrieren, sie will dort Karriere machen. Ja? Und so geht es weiter und weiter. Und das bedeutet, dass diese elitäre Problematik, zwar extrem elitärer Kreis, zwar faszinierend ist, aber irgendwie im globalen Wettbewerb verliert, denke ich. Jetzt wird es interessant, was passiert, wenn die Universitäten als solche untergehen, was wahrscheinlich der nächste Schritt sein wird. Dann, was bleibt, werden wahrscheinlich die Matrix-Filme. In der Tat. Dann wird sozusagen das Wissen und die philosophische Reflexion durch die Unterhaltungsindustrie, also dann Unterhaltungsindustrie wird metaphysisch. Ja? So wie amerikanische Filme mehr und mehr metaphysisch werden. Ja? Über die Spaltung der Persönlichkeit oder ich weiß nicht. Nee. So solche Geschichten. Ne? Und übernehmen die Funktion der Vermittlung der physischen Einsichten. Ja, wer weiß.
Naja, oder die Universität selber wird sich stärker in dem Sinne, wird zu einer Kirche letztlich.
Ja, entweder das, also so wie es jetzt ist, kannst du nicht überleben. Es kann es nicht überleben, wirtschaftlich nicht, weil es ist ein Dienstleistungsunternehmen. Ja, oder wird zum Dienstleistungsunternehmen. Und sozusagen, solange der Staat das alles bezahlt, ist alles okay, ja? wie in Europa. Ja? Aber das kollabiert. Wenn es kollabiert, dann wird es wie in Amerika sein, wo es auch kollabiert übrigens. Ja? Aus anderen Gründen. Dann werden Studenten kommen, die Geld bezahlen. Und wenn sie nicht aus sehr reichen Familien und einflussreichen Familien kommen, dann werden sie auch vermuten, dass sie dieses Geld bezahlen, um dieses Geld dann zurückzubekommen. Ja. Das heißt, sie wollen dann die Berufe erlernen, die sie erlernen können. Ja, und zwar gut erlernen können. Besser erlernen können, als wenn sie das nicht haben. Ja. Das ist sicherlich Todesurteil. Ja. Für die Universität. Dann fragt man sich, wie die Philosophie verbreitet wird, und sie wird wahrscheinlich verbreitet wie in Matrix oder ja, Dessert. Ja. Philosophie dann
im Boudoir. Welche literarische Strategie sozusagen umgehen kann? Also welche literarische Strategie im Sinne von
ja, das kann es bis zu einem gewissen Grad umgehen. Ja. Die Frage ist sicherlich, wie weit das alles geht. Ja. Zum Beispiel haben Sie Da Vinci Code gelesen? Ich habe es gerade gelesen.
Echt?
Ja, klar, ich interessiere mich schon. Ich habe überhaupt sehr viele Romane gelesen in Amerika, um mein Englisch zu verbessern. Und habe sozusagen viel kompensiert. Ja. Ich habe englischsprachige Romane gelesen in letzter Zeit und viele sind ganz interessant. Da Vinci Code ist unvergleichbar im Sinne von Bestseller. Es ist nicht nur der größte Bestseller in der Menschheitsgeschichte, sondern es ist zwischen ihm und allen anderen Bestseller liegen sozusagen Äonen. Ja, das ist unvergleichbar. Im Finanziellen lässt sich nur vergleichen mit der, größten Filmerfolgen, ja, alle Zeiten oder so. Es gibt eine riesige Industrie. Ja, ein bisschen rundherum. Da Vinci Reisen. Ja, das sind sozusagen riesige touristische Corporations, die von Amerika die Leute nach hier Europa bringen, um die Orte zu zeigen, an denen die Handlung dieses Romans abspielt. Und alles, was relevant ist, ist ein riesiger Business. Ja, alles ist unvergleichbar. Und hat jemand sonst gelesen? Es ist wirklich ein sehr schlechter Roman. Also, es ist sehr schlecht geschrieben. Also, um das voranzuschreiben. Also, irgendwie schlechter als man erwartet. Aber, auf der anderen Seite, es ist ein Roman, der nur und ausschließlich mit den metaphysischen Problemen beschäftigt. Und zwar nur und ausschließlich. Es gibt null Handlung. Das ist eine Sache in diesem Sinne. Der größte Besitz ist mit null Handlung. Es passiert rein gar nichts. Im gleichen, absolut nichts. Ja, im reinen Rahmen. Passiert einfach nichts. Die Helden gehen von einem Punkt zum anderen Punkt, schauen sich ein Bild an, dann ein Schloss, dann fahren sonst irgendwo hin. Ab und zu stirbt jemand, aber auf einer völlig irrelevante und nie da weiter aufgeklärte und offensichtlich uninteressante Art und Weise. Also, extrem, ja? Wirklich extrem. Alles dreht sich um die Fragen, Verhältnis zwischen Glaube und Wissenschaft, Glaube und Menschheitsgeschichte, Rolle der katholischen Kirche und Häresien, Rolle der Ordens in der katholischen Kirche, Rolle der ewigen Weiblichkeit in Bezug auf die männliche Natur Christi. Also es ist unglaublich. Ja. Es ist unglaublich. Ja. Also so eine Geschichte. Das ist nur eine reine Kunstkritik, Literaturkritik, Kulturgeschichte, Metaphysik, Philosophie, von Goethe bis heute. Also, du bist erledigt, ja, einfach, wenn du das liest und weißt, dass du dein Leben sozusagen umsonst verbracht hast. Ja, weil das ganze Wissen ist schon da, sozusagen, gespeichert. Und alles wird auf die Ebene reduziert, wo auf der sich anscheinend der Leser gut fühlt. Ja. Wobei für mich zum Beispiel als Leser vieles sehr unklar geblieben ist. Ja. Und irgendwie, mir war immer wieder, also meistens weiß man das alles, ja, wenn man studiert hat, auch ewige Weiblichkeit.